Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Vor den Wahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Landtagswahlen, die natürlich mehr sind als nur Landtagswahlen. Zumal in einem Jahr, in dem der Bundestag gewählt wird. Und ich ergänze mal, zumal in einer Zeit, in der die eine große Parteienfamilie, die Union, eine Korruptionsaffäre am Hals hat. Wir hätten da einige Fragen und freuen uns auf Antworten von Andreas Rödder, Historiker an der Universität Mainz, aber auch bekennender Konservativer und CDU-Mitglied. Herr Rödder, schönen guten Tag.
Hallo Herr Frenzel, ich grüße Sie aus dem goldischen Mainz.
Schön. Ja, wir bringen auch immer ein bisschen Mundart jetzt hier unter. Jetzt sind auch mal die Pfälzer dran. Wer konservativ ist, wählt in Rheinland-Pfalz die CDU? Ich vermute mal, das würden Sie klar so beantworten. In Baden-Württemberg, Herr Rödder, wen wählen denn Konservative da? Eher Winfried Kretschmann?
Das ist das große Problem von Susanne Eisenmann in Baden-Württemberg. Susanne Eisenmann hat es nach meiner Wahrnehmung geschafft, durchaus mit Profil aufzutreten. Aber sie hat es mit einem Winfried Kretschmann zu tun, der erfolgreich das vermittelt, was Helmut Schmidt in den frühen 80er Jahren auch geschafft hat, als viele CDU-Leute gesagt haben, der ist eigentlich nur in der falschen Partei. Und das ist Winfried Kretschmann gegenüber den CDU-Wählern und nicht nur den Wählern, sondern diesem ganzen Milieu gelungen. Der Kretschmann ist mit seiner ganzen Art tief in dieses CDU-Milieu in Baden-Württemberg eingedrungen. Und das ist natürlich ein sensationeller Erfolg für einen Grünen.
Und wie hat er das geschafft? Hat er dann ähnlich, also wenn ich an Merkel denke, zum Beispiel Themen einfach mitgenommen, also das Umweltthema quasi, könnte man sagen, abgeräumt und für sich genutzt? Oder wie würden Sie das erklären?
Man kann auf eine gewisse Weise sagen, Kretschmann ist der Merkel der Grünen. Er hat im Grunde dieses Gefühl bei den CDU-Wählern erzeugt, dass er eigentlich einer von ihnen sei, so wie viele Grüne, insbesondere seit 2015, eigentlich der Meinung sind, dass Merkel doch eine von uns ist. Das andere ist, Kretschmann ist einfach eine authentische und überzeugende Persönlichkeit. Und diese Anschlussfähigkeit für ein bürgerliches Milieu, der bürgerliche Habitus, mit dem Kretschmann auftritt, auch dieser ja durchaus ganz konservative Habitus von Maß und Mitte und gesundem Menschenverstand, das verbunden mit der Authentizität der Person, das ist das Erfolgsrezept von Winfried Kretschmann. Und selbst eine Susanne Eisenmann, die auch eine authentische Persönlichkeit ist, hat es dagegen verdammt schwer.
Wenn man sie jetzt so hört, man könnte fast vermuten, das ist jetzt mittlerweile so das politische Grundmuster. Man muss eigentlich immer so spielen, als sei man in einer anderen politischen Parteienfamilie zu Hause, dann gutieren das die Wähler. Frage ist natürlich auch, ist es dann eigentlich letztendlich politisch egal? Ist es eine reine Persönlichkeitsgeschichte?
Also auf der Landesebene ist es das, auf der Bundesebene und auch auf Dauer ist das natürlich ein Problem. Das Aphrodisiakum der Macht ist süßes Gift, aber letztendlich eben auch toxisches Gift. Und die CDU erlebt das ja gerade, denn durch diese ganze Politik in die Mitte hinein zu mäandern, tut die CDU sich immer schwerer, auf eine Frage zu antworten, nämlich die, wofür sie eigentlich steht und warum man eigentlich CDU wählen soll und nicht die anderen. Und wenn sie an dem Punkt sind, haben sie ein echtes Identitätsproblem.
Dann wundere ich mich aber schon ein bisschen, wenn wir jetzt nach Rheinland-Pfalz gucken, die Pfälzer traditionell ja auch eher, sagen wir mal, haben nie süchtig, dann wählen die aber 30 Jahre lang die SPD?
Ja, die Pfälzer, die Rheinland-Pfälzer sind so harmoniesüchtig und so konservativ, dass sie sogar eine nicht konservative Regierung im Amt lassen. Ich meine, sie müssen schon fertig bringen, eine solche Figur wie Bernhard Vogel zu messern, um überhaupt in Rheinland-Pfalz abgewählt zu werden. Es ist tatsächlich so, also wenn man auf die Bilanz der Landesregierung schaut, da gibt es schon eine ganze Menge, was man sagen kann. In den Schulen ist seit Sommer nichts passiert. Die Kommunen in Rheinland-Pfalz sind überschuldet. Das sehen Sie auch den Dörfern und den Städten in Rheinland-Pfalz an. Die Hochschulen sind unterfinanziert. Aber die Rheinland-Pfälzer neigen dazu, sich das alles schön zu trinken. Mhm. Ist halt eine Weinregion.
Aber apropos schön trinken, Wasser in den christdemokratischen Kritikwein jetzt an dieser Stelle. Die CDU ist ja gerade auch auffällig, zumindest durch einzelne Mitglieder, die Maskenaffäre, da sagen viele schon, das ist eigentlich ein bisschen zu sanft, dieses Wort. Also die Korruptionsfälle, die wir da erleben, die natürlich noch Verdachtsfälle sind, aber die sich zum Teil ja immer mehr erhärten. Ist das jetzt nochmal ein richtiger Knüppel in die Beine der CDU-Wahlkämpfer?
Ja klar, das ist natürlich das, was Sie als Wahlkämpfer so überhaupt nicht brauchen können, dass Ihnen ein, zwei Wochen vor der Wahl so etwas dazwischen kommt. Allerdings muss man eines sagen, die Umfragewerte, und zwar der CDU sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz, die sind schon vor der Maskenaffäre deutlich zurückgegangen. Wir haben es hier mit einem Bundestrend zu tun. Und das Interessante ist ja, dass sowohl Susanne Eisenmann mit einem eigenen Profil gegenüber Merkel und Berlin, als auch Christian Baldauf, der eher darauf gesetzt hat, mit der Popularität der Kanzlerin die Wahl zu gewinnen, dass beide gleichermaßen in den Umfragen verloren haben. Und dieser Trend hat schon eingesetzt, bevor diese Maskenaffäre aufgekommen ist.
Wenn wir den Blick jetzt noch ein wenig weiten, ist ein neuer Player zumindest in Rheinland-Pfalz ins Spiel gekommen, die Freien Wähler, auch eher konservativ. Wie sortieren Sie die da ein?
Ja, ganz offenkundig sind die Freien Wähler eine Gruppierung, die sagt, wir wollen nicht diese Radikalisierung ins Extremistische betreiben wie die AfD, aber wir wollen eine konservative, liberal-konservative Alternative zur CDU sein. Es zeigt, wie groß die Gefahr für die CDU ist, dass in ihrer rechten Hälfte mehr und mehr etwas abbricht. Die CDU hat das Glück oder Pech, wie auch immer Sie das sagen wollen, für die CDU oder für die Demokratie gehabt, dass die erste liberal-konservative Abspaltung, denn Lucke ursprünglich war ja mal eine liberal-konservative Abspaltung aus dem rechten Spektrum der CDU heraus, die sich aber radikalisiert und extremisiert hat. Aber jetzt zeigt sich, dass schon wieder Bedarf dafür besteht. Und das zeigt, dass die CDU in der Gefahr steht, dass ihr immer weitere Teile wegbrechen.
Das ist ja in Bayern, waren die ja sehr erfolgreich, hat man ja gesehen. Da hat die CSU verloren und sie mussten eine Koalition eingehen mit den Freien Wählern.
Ja. Da gehen sie allerdings jetzt ein bisschen unter, wenn man das so beobachtet.
Ja, ich will das auch gar nicht an den Einzelfällen festmachen. Auch da muss man mal abwarten, wie der nächste Wahltag aussähe. Aber es ist ein Indiz dafür, dass auf der bürgerlichen, liberal-konservativen Seite der CDU sich so viel Unzufriedenheit angestaut hat, dass da Potenzial für Abbrüche von der CDU ist. Und das ist für die CDU ein echtes Problem.
Apropos Warnsignale, eine letzte Frage. Ja. Es könnte sein, am Sonntagabend, dass wir zwei Ampelkoalitionen haben in unterschiedlicher Reihenfolge, wer vorne ist. Das könnte durchaus Signalwirkung für den Bund haben.
Ja, wobei man dann durchrechnen muss, wie es am Ende aussehen würde. Aber tatsächlich ist nichts in Stein gemeißelt und die CDU hat kein Abonnement auf die Macht im Bund, nur weil Angela Merkel 16 Jahre regiert haben wird. Das ist absolut richtig. Das heißt aber für die CDU abermals, sie muss die Frage beantworten, warum man sie eigentlich wählen soll. Sonst kriegt die ewige Regierungspartei CDU in diesem Land ein Riesenproblem an den Hals.
Andreas Röder, Historiker an der Universität Mainz, Autor des Buches Konservativ 21.0, eine Agenda für Deutschland und CDU-Mitglied. Herr Röder, wir danken für das Gespräch.
Es war mir ein Vergnügen.